Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.
Natürlich hast du dann auch ein gewisses Klientel, das sich besucht, mit dem doch eher bei den Älteren unterwegs. Da hast du deine Damenfans und das ist ganz süß und charmant. Jede Dame, die dieses Alter hat, auf der Straße mich länger anguckt, die grüße ich automatisch.
Mein heutiger Gesprächspartner weiß ganz genau, wie man nach den Sternen greift. Der gebürtige Saarbrücker Jens Jakob erkochte sich dreimal einen und einmal zwei Sterne im Guide Michelin. Ob er mir sein Geheimrezept dafür verrät und er sich selbst als Fernsehkoch sieht, das erzählt er mir jetzt im Genuss-Talk. Hallo Jens, danke, dass du heute mit dabei bist.
Hallo, grüß dich Johannes.
Wann war denn für dich ganz klar, dass du Koch werden willst und in die Gastronomie gehst?
Ja, ziemlich früh. Die Oma war Köchin, Leidenschaft vom Essen war daher gegeben. Die Mutter hat auch gut gekocht. Ich denke, das sind immer ganz gute Voraussetzungen, waren viel Essen als Kind. Und für mich war es als Jugendlicher mehr der Sport, der mich mitgenommen hat. Aber dafür war ich nirgendwo gut genug. Erste Freundin, Gastronomin, Tochter, Restaurant zum Hummerherbert war damals eine Institution hier in Saarbrücken. Und der kannte dann die Frau Bacher und dann war der Weg eigentlich ab 14, 15 klar und mit 16 bin ich dann in die Ausbildung.
Ja, da fing alles an bei der Margarete Bacher. Du warst aber auch unter anderem ja auch noch bei Klaus Erfurt. Das sind ja alles Personen, die die saarländische Gastronomie auch mitgeprägt haben. Mhm. Wer hat dich denn da auf deinem Weg am meisten geprägt?
Ja gut, das mit Sicherheit genau diese zwei Stationen. Dann einmal die Ausbildung selbst, dann natürlich jeder Werdegang, den du dann machst. Aber ich habe mich ehrlich gesagt so richtig aus dem Saarland nie rausgetraut. Und dann am Schluss, bevor ich mich selbstständig machte, 2007, war es dann Erfurt, meine letzte Station. Und das hat natürlich auch sehr geprägt, weil da habe ich ja nicht nur über den Tellerrand schauen dürfen und mitarbeiten dürfen, sondern durfte auch sehen, wie man solche Häuser führt und auf was es ankommt. Und weißt du, du nimmst ja nicht nur immer eine Baustelle mit.
Ja, klar. Und du sagst es ja auch schon gerade, als du dann mit deinem eigenen Restaurant gestartet bist, 2010. Hast du dann auch für das Restaurant Le Noir denn den ersten Stern bekommen, 2012 dann den zweiten? War das dann eigentlich auch schon immer dein Ziel, wenn man dann auch vorher in der Sternegastronomie unterwegs war? Oder hast du gesagt, ich koche jetzt einfach mal mit meinem eigenen Restaurant, meinen eigenen Stil und schau, was kommt?
Also ich muss ehrlich sagen, eher so, ja. Dachte auch gar nicht, war schon informiert, dass man in einer normalen Lokalität Sterne bekommt, aber so konnte ich mir nicht vorstellen, in einem Familienhaus. Und das Le Noir hat also tatsächlich erstmal nicht nach den Sternen gegriffen, sondern ich wollte eigentlich nur Auszüge aus der gehobenen Gastronomie machen. Und dann kam auch Personal dazu und Leute dazu, die dich dann auch so ein bisschen mitnehmen und dann siehst du, was möglich ist mit den Jungs. Und ja, es ist ja doch nicht eine Einzelleistung, die honoriert wird, sondern es ist ja eine Teamleistung. Es steht nur immer ein Kopf an dem Team. Ne?
Ja, das stimmt. Aber man kann ja nur gemeinsam dann auch genau das erreichen. Wie war denn das Gefühl, als dann der erste und dann 2012 dann der zweite Stern kam?
Also gut, das war natürlich ein Schweben auf hohem Niveau. Ja, das ist klar, wenn du selbst damit nicht rechnest, bist ein junger Mann, war damals alleinstehend, ohne Kinder. Du, was soll ich sagen? Ja, es war Gastronomie. Es war Leben in der Gastronomie mit allem, was dazugehört. Und das war ein einzigster Rausch 10 Jahre lang. Ja? Also das Le Noir, das muss ich wirklich sagen. Es war natürlich toll, so einen Ritterschlag dann zu bekommen. Auch zur damaligen Zeit, ja, noch ein bisschen anders da. Heute hast du ja viel gesponserte Läden und heute wird alles zusammengekauft, weißt du. Und auch zu wissen, das mit dem eigenen Geldbeutel erwirtschaftet zu haben, ne, was ja dann doch 10 Jahre gut ging, das war ja doch eine Rarität in Deutschland bis heute. Ja, das interessiert zwar keinen, aber das musste erst mal hinkriegen, es selbst finanziert, 2 Sterne zu kochen. Das war eigentlich, glaube ich, auch das, was den Laden am meisten ausgemacht hat, selbst finanziert, 2 Sterne zu kochen.
Danach ist das Restaurant ja umgezogen, die Namen haben sich ja auch etwas verändert, die Sterne kamen ja aber trotzdem. Ne?
Ja, pass auf, also umgezogen wusste dann 2012, als der zweite Stern kam, wusste ich, das ist eigentlich wirtschaftlich überhaupt nicht zu machen. machen ist. Weil du hast höhere Produktionskosten, ja, du versuchst automatisch eine Schippe draufzulegen. Wenn du einen kriegst, zwei oder drei kriegst, ja, möchtest du eine Schippe drauflegen. Und mir war das bewusst, dass ich das finanziell jetzt nicht mehr mit einem Restaurant stemmen kann. Ja, also du hast ja einmal die Geldgeber und einmal im gehobenen Bereich die Sternehäuser, die eigentlich auf einem anderen Bein ihr Geld verdienen. Durch Zweitrestaurant oder durch Catering oder durch Theater oder. Ja, Geld wird woanders verdient. Der Stern kostet ja eigentlich nur Geld. Und vor allem der zweite. Ja, also ich wusste, das sagte Erfurt damals schon immer, der zwei Sterne kann er finanziell nicht überleben, er braucht den dritten. Das wusste ich von ihm schon. Und als dann der zweite Stern kam, war dann eigentlich die Überlegung zu sagen, okay, ich erweitere das Ganze noch, ja, nehme noch Restaurants dazu, versuche den finanziellen Part auf ein anderes Bein zu kriegen. So, und bin dann 2014 ins Domizil Leidinger umgezogen, noch unter dem Namen Lenoir. Da war mir aber doch ziemlich schnell klar, dass meine Rechnung so nicht aufgeht. Es kam in der Sterne Gastronomie noch Rückgänge, weil wir mit Compliance auf Politik und Banken da mit viele Geschäftsessen verloren haben, das Finanzamt und so ein bisschen blockiert hat aufgrund der hohen Rechnungen und das nicht mehr so toleriert hat, sodass die Branche enorm viel Umsatz verloren hat und ich dann ins Leidinger umgezogen bin. Dann kam dieser Einbruch auch und ich merkte doch nach einem halben Jahr, dass damit so nicht funktionieren. Dann kamen private Rückschläge dazu, dann die, deswegen deine Frage nochmal, auf die Frage zurückzukommen, dann die Namensänderung in Jens Jakob, das Restaurant, das war eigentlich schon eher ein finanzieller Hilferuf. Ja, zu sagen, okay, bevor ich hier die Sterne verliere, weil ich auf dem Niveau nicht mehr produzieren kann, also sprich die Mitarbeiter nicht mehr tragen kann, versucht mich zu entschlacken mit den Sternen, habe gekocht, auf was ich Lust hatte und habe dann erstaunlich wieder eingekriegt, ja, mit dem ich dann wirklich überhaupt nicht mehr gerechnet hätte. Und auch, weiß noch, die Sternverleihung dann 2015 oder 16 war das. Ich hab das gar nicht mitgekriegt, sondern habe es dann im Radio irgendwann gehört, Jens Jakob, das Restaurant, ein Stern. Und das war dann schon für mich ein bisschen verwunderlich.
Ja. Ja, aber es ist ja schön, wenn die Sterne ja trotzdem kommen. Aber was ist denn jetzt das Geheimrezept dafür?
Ob es ein Geheimrezept gibt, weiß ich nicht. Es ist mit Sicherheit eine gewisse Kreativität, die das Ganze beansprucht. Du unterscheidest, soll sich halt aus von dem Restaurant nebenan doch deutlich abheben können. Ja, ob das dann immer für einen Stern reicht oder nicht, weiß ich nicht, weil es liegt ja auch wirklich an der Produktion selbst. Ja, was liegt auf dem Teller? Es geht nicht unbedingt nur um Geschmack, sondern es geht auch um Handwerk. Ja, und Handwerk kostet Produktionszeit. Ja, und dann wird's, glaube ich, eng. Ja, mit den Sternen, wenn du die Produktionszeit nicht mehr bringen kannst. Aber das Geheimnis ist tatsächlich heute eher das, dass du einen finanzstarken Menschen im Rücken hast, dass du nicht selbst auf jede Einstellung achten musst, die du, also jede Person, die du einstellen möchtest, nicht achten musst. Das ist ein Luxus und dann kannst du produzieren, dann kannst du das Niveau anheben, dann kannst du diesen Schritt weitergehen. Also es ist tatsächlich so, mit dem Teller eigentlich nicht zufrieden zu sein und versuchen noch auf dieses Gericht eine Schippe draufzulegen. Das gibt dir mit Sicherheit so ein bisschen den Erfolg. Aber wie gesagt, das sind Produktionszeiten. Das musst du erstmal bezahlt kriegen.
Und jetzt aktuell kochst du ja im Nauwieser Viertel in Saarbrücken im Restaurant Le Comptoir. Genau. Was gibt's denn da zu entdecken im Le Comptoir?
Das Le Comptoir ist so ausgelegt auf alles, was ich natürlich 10 Jahre erfahren habe. Ja. Also auf Personal verzichtet und das im Prinzip mit 2 ehemaligen Kollegen betreiben, wo jeder auch das gleiche Interesse hat. Wobei wir jetzt gerade aktuell auch da ein bisschen im Umbruch sind. Mein langjähriger Begleiter, den ich als jungen Mann schon bei mir hatte und 14 Jahre an meiner Seite war, hat mich jetzt Anfang des Jahres mir gesagt, dass er mich verlassen wird oder das Konzept auch verlassen wird, weil er dann doch auch jemand gefunden hat, der ihm ein Restaurant finanziert. Also eine ganz wahnsinnige Situation im Moment in der Gastronomie. Es gibt ja kein Personal, sodass ich mich entschieden habe, mein Restaurant im Prinzip alleine mit Aushilfen auf Augenhöhe zu führen und nur noch das zu machen, was ich selbst schaffe. Ja, das Le Comptoir war der richtige Weg dorthin, aber die Jungs sind 13 Jahre jünger wie ich, sodass die natürlich auch noch was anderes sehen wollen. Ich wäre so zufrieden gewesen, wäre die nächsten Jahre so gegangen. Das Le Comptoir verzichtet genau auf dieses extreme Handwerk. Wir haben einen Weg gefunden, unsere Soßen weiter zu kochen, aber nicht mehr diesen Arbeitsaufwand dazu zu betreiben, um es schlicht auszudrücken. Und das macht das Le Comptoir aus. Eine ganz private Atmosphäre. Du sitzt bei uns an der Theke. Ja, ich bin selbst vor Ort, spreche selbst mit den Gästen, koche das, was ich morgens auf dem Markt kriege, ein Menü, einen Monat lang so ungefähr. Ja, mache meine 10 Personen. Portionen und das 4-5 Mal die Woche im Abendbereich. Und das ist die Zukunft auch, ja. Die Gastronomie ist, glaube ich, an dem schwersten Punkt. Nicht nur aufgrund von Corona und den zurückgehenden Zahlen, die wir dann hatten, da haben wir ja Hilfen bekommen, aber uns ist doch wirklich ein Viertel der Arbeitskräfte weggebrochen, ja, in einem Beruf, der eh schon schwach frequentiert war. Und Nachwuchs sehen wir nicht, was wir an Berufsschulen haben. Restaurants führen wie noch vor 5 oder 10 Jahren kannst du nicht mehr. Ja, auch hier Arbeitszeitregelungen und die Bereitschaft, über diese Grenze hinauszugehen, was aber im Endeffekt die Gastronomie auch immer gebraucht hat. Sonst konnte sie ja gar nicht erwirtschaften. Ja, also ganz, ganz schwierig. Le Comptoir, glaube ich, ist Deutschland gesehen der richtige Weg, sich gastronomisch zu etablieren. Also nochmal zurück zu den Wurzeln. Wir machen das, was wir selbst schaffen können, ohne Personal möglichst. Ja, so wie es uns auch die Italiener, die Familienbetriebe bis vor 100 Jahren noch vorgemacht haben. Ein reiner Familienbetrieb, daraufhin wird es auch hinauslaufen, gastronomisch. Oder du hast einen Geldgeber, kannst Gas geben und kannst überdurchschnittlich gut bezahlen.
Also das klingt mir sehr danach, dass du einfach auf dem Niveau kochen willst, wie du eben kochen kannst und auch was du schaffen kannst, ohne dass du jetzt irgendwie noch nach Sternen greifst.
Nee, das ist nicht, das wird mir im Moment auch eher Angst machen. Ja, also diese Wirtschaftlichkeit. Du musst sehen, dass du in dem Augenblick, wo du den Stern hinlegst, dich mit den anderen, die auch Sterne haben, vergleichen lassen musst. Und Arbeit und wie gesagt Produktion kostet Geld und das weiß ich nicht, ob du das, also heute könnte es das Le Noir nicht mehr aufbauen. Das ist Fakt, ja. Das würde heute nicht mehr gehen und sich da zu messen, das ist mir zu fern. Sondern lieber das zu kochen, was dem Gast Spaß macht, was mir Spaß macht, Sachen zu bringen, die man erkennt auf dem Teller, ein bisschen weg von dem Shishi-Trend. Und natürlich gibt es den Steinbutten, natürlich gibt es das Rinderfilet oder das besondere Stück Fleisch zum Hauptgang. Und aber schlicht und einfach dargeboten, weißt du, und auch mal nochmal eine Schupfnudel auf dem Teller gemacht, eine selbst gemacht. Und wenn das dann nachher für irgendwas reicht, wird es mir eher Angst.
Wird es mir eher Angst machen. Das ist gut und ehrlich. Ja. Du hast ja aber auch eine andere Spielwiese mittlerweile ja auch gefunden, bist im SWR-Fernsehen bei Kaffee oder Tee zu sehen. Bezeichnest du dich denn selbst als Fernsehkoch oder wie würdest du denn sagen?
Also 13 Jahre mache ich Kaffee oder Tee. Ja, mache das seit 13 Jahren 1 bis 2 Mal im Monat. Ja, dann bist du natürlich ein Fernsehkoch und natürlich hast du dann auch ein gewisses Klientel, das sich besucht. Mit dann doch eher bei den Älteren unterwegs, da hast du deine Damenfans und das ist ganz süß und charmant. Jede Dame, die dieses Alter hat, auf der Straße mich länger anguckt, die grüße ich automatisch. Also wir haben eine ganz enorm starke Sendung bei Kaffee oder Tee. Wir haben eine enorm starke Reichweite mit der Sendung, sind tatsächlich so in unseren 3 Hauptregionen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Saarland, mit die fast die best eingeschaltete Sendung im deutschen Nachmittagsfernsehen. Und der Erfolg gibt uns recht. Wir machen einfache Dinge, ja, sind weggegangen auch da von den Auszügen aus der Sternegastronomie, wie wir es vor 10 Jahren vielleicht noch gemacht haben. Weil du merkst einfach, das kocht dir keiner nach, ja. Und umso einfacher wir sind und am besten werfe ich irgendwo noch ein Stück Lione als Saarländer in die Pfanne, ja. Und dann hast du wahnsinnige Abrufe, was Rezepte angeht. Das sind ganz erstaunliche Zahlen, die wir da machen. Das macht Spaß, ja. Sehr professionelles ja mal live, ja, und senden ja montags bis freitags von 16 bis 18 Uhr halt mit allen möglichen Themen, vom Garten über die Waschmaschine, die defekt geht, über den Physio, den es braucht für den Rücken, ja, solche Dinge. Und ein bisschen kochen.
Und ein bisschen kochen, genau. Und das macht ja neben dir, gibt es ja noch ein paar andere Köche, aber genau. Wie bereitest du dich jetzt auf so eine Sendung vor? Welche Rezepte schießen dir da immer in den Kopf? Du hast gesagt, sollen leicht nachkochbar sein. Genau. Das unterscheidet ja dich dann auch vom Kochstil im Restaurant. Was ist genau da so die wichtigste Zutat, die du da immer brauchst?
Die wichtigste Zutat ist tatsächlich die Einfachheit, ja, sondern die Gewürze, die jeder im Regal stehen hat. Ja, wenn du anfängst, ich habe es letzten Linsencurry gemacht. Weißt du, wenn du da anfängst mit Zitronengras und Kaviar-Limettenblatt und eine spezielle Currypaste und mach am besten das Currypulver, was jeder zu Hause hat. Ja, und sobald du anfängst, exotisch zu werden, wird schwierig bei unserem Zuschauern, Potenzial oder Klientel. Und deswegen wirklich versuchen, es einfach zu halten. Einfache Gewürze. Es darf trotzdem mal ein Schmorgericht sein, um Gottes Willen. Es geht nicht um die Arbeitszeit, sondern einfach um die Produkte, die die Zuschauer zu Hause haben.
Was ist denn dein Lieblingsrezept, was du vielleicht jetzt gekocht hast in den letzten Jahren oder vielleicht auch Wochen?
Ach du, ein richtiges Lieblingsrezept habe ich tatsächlich nicht. Ich liebe die einfache Küche zu Hause privat. Es braucht wirklich zu Hause kein Hummer oder Rinderfilet zu sein, sondern zu Hause gibt es über die Spaghetti Bolognese, die Kinder einfach lieben. Ja, und bevor du anfängst, dreimal zu kochen, gibt's halt zweimal im Monat Bolognese. Und bin ja auch nicht jeden Abend da, da kann ich auch noch ein bisschen was vorkochen. So koche ich halt auch. Ich selbst koche natürlich am liebsten irgendwo den Saucier-Posten, Fisch, Fleisch, Soßen, Beilagen etc. Das ist schon immer mein Steckenpferd gewesen. Aber auch bei Erfa zum Beispiel Patisserie gemacht, Vorspeisen etc. Ja, ist ja ein sehr komplexer Beruf. Also so richtig kann ich hier nicht sagen. Meine Leibspeise, oh, ich esse echt vieles gern und auch viele südländische Gerichte gern oder auch die nordafrikanische Küche mit ihrem Couscous und Tagines und Pricks und war in Indien, das hat mich sehr begeistert zum Kochen, in Thailand zum Kochen, Mexiko zum Kochen. Toll, also gerade die indische Küche, die hat mich fasziniert aufgrund ihrer Aromenvielfalt und ihren Garmethoden. Und ja, das muss er auch mögen, klar. Ich mag das sehr gerne. Also richtig festlegen tue ich mich da nicht.
Kulinarisch weltweit unterwegs gewesen, aber doch immer sehr stark im Saarland verwurzelt. Was ist denn dein liebstes saarländisches Gericht?
Ach ja, was ich tatsächlich gestern noch gemacht habe für die Familie, waren die Geheirateten oder Verheirateten. Da gibt es ja auch Diskussionen drüber, die Mehlknäpp mit Kartoffeln und Specksoße und schöner Salat dazu. Aber es ist natürlich auch der Dippelabbes, den ich gern mag, mit der Komponente Apfelmus. Ja, dieses Erdige mit dem Fruchtigen. Ja, da geht ja auch schon kreative Küche los. Ja, so kochen wir ja heute noch, weißt du, wo was Erdiges ist, brauchst du was Fruchtiges und Süßes und wo was Weiches ist, was Knuspriges, weißt du, hast den Apfelmus und hast die Röststoffe vom Diplapas, ist doch wunderbar, was willst du mehr, kannst du ein Sternehaus draus machen. Und ich kann dir eins sagen, gastronomisch auch, aber das ist auch Handwerk ohne Ende, eine gut bürgerliche Küche auf sehr gutem Niveau, schwierig umzusetzen, weil du müsst auch einen gewissen Preis verlangen. Aber das wird mir auch Spaß machen, das muss ich dir ehrlich sagen. Und mit Sicherheit auch ganz gut reflektieren. Aber es ist ein enormer Arbeitsaufwand, das dir nachher keiner zahlen wird. Ne?
Das stimmt.
Ja, ne, wenn du für die gute Rinderroulade, wenn du dann noch ein gutes Stück Fleisch nimmst, ja, und dann kommst du unter 20 Euro aus der Nummer nicht raus im Restaurant, ne, wenn das langt. Ja, bist du dann bei Mitte 20 und dann wird's eng, was das Klientel angeht, die dann sagen, ey, Moment mal, ist ja trotzdem nur eine Rinderroulade. Ne?
Aber wenn du gute Produkte hast, dann musst du natürlich auch entsprechend neben der Arbeitszeit einen guten Preis verlangen. Ne?
Ja, es ist einfach die Produktionskosten, die uns einfach schon umhauen und der Wareneinsatz, davon reden wir fast schon ja nicht mehr. Aber in dem Fall, wenn es dann um die Rinderroulade geht, dann sind wir wieder beim Wareneinsatz.
Was ich jetzt herausgehört habe, du kochst auch immer noch gerne zu Hause. Das ist ja auch nicht immer üblich, wenn man beruflich ständig am Herd steht.
Ich muss ja ehrlich gesagt gestehen, dass ich mich die letzten 3, 3,5 Jahre im Le Comptoir auf den Service konzentriert habe. Ja, in der Küche stand ich im Prinzip dann, wenn einer der beiden Jungs Urlaub hatte oder viel zu tun war und habe mein Fernsehen gekocht, zu Hause gekocht, dann macht das Zuhause-Kochen auch wieder Spaß. Jetzt geht's wieder komplett zurück, auch in die Küche für mich, Vorbereitungen machen und im Abendservice habe ich dann immer eine Aushilfe dabei. Und dann bin ich mal gespannt, ob ich da noch in meiner Freizeit so viel kochen möchte. Weil das früher kann ich jetzt sagen, also für mich allein hätte ich nie gekocht. Ja, dann bist du abends irgendwo hin was essen gegangen oder hast ja was auf die Hand geholt. Nee, also als ich noch Vollzeit am Ofen stand, war das nicht der Fall. Dahin muss ich ja jetzt wieder, bin mal gespannt. Aber zu Hause, weißt du, es ist was anderes. Die Kinder helfen, die Kinder flitzen da rum. Es ist eine Atmosphäre zu Hause, die, ja, was machst du sonst? Ja, also bevor ich jetzt mir die Knie auf mit den Autospielereien zu Hause kaputt mache, dann macht meine Frau das und ich koche lieber. Ich bin ja auch schneller.
Und ihnen schmeckt es auch immer, wenn du Papa kocht.
Ach du, selbst das kannst du nicht sagen. Ja, es sind Kinder, die machen dich ja wahnsinnig. Ja, die essen ja heute das und sind begeistert und am nächsten Tag haben sie das ja nie gegessen und das ist ja ekelhaft. Ja, also es ist ja sehr herausfordernd zu Hause. Also ich möchte nicht mit Hausfrauen teilen. Jetzt weiß ich mir noch schnell zu helfen und kenne Auswege, wenn es dann doch eine Kartoffel statt der Nudel sein soll. Aber als Hausfrau ist das echt ein beschissener Job.
Da sagst du was. Wenn mal nicht gekocht wird, wohin gehst du denn dann gerne essen im Saarland?
Im Saarland, wir gehen natürlich auch familienbedingt, weißt du, ich, meine Frau und ich, wir haben 3,5-jährigen oder jetzt fast 4-jährigen zu Hause, einen 10-jährigen zu Hause. Gastronomie bedeutet fast jeden Abend arbeiten. Deswegen essen gehen, bei mir wäre es natürlich immer erste Stelle Christian Bau oder mein ehemaliger Chef, wo ich gern hingehen würde. Dafür langt aber dann nicht immer das Geld und die Zeit, weißt du, und die Kinder dabei, machst du eh nicht. So schlägt es uns dann eher in die Großgastronomie, die ein bisschen lauter ist. Sehr gern zu Olli Bach in die Scheune nach Kirkel. Ja, weißt du, da hast du schon eine schöne Grundlautstärke, dann fallen die Kinder nicht so auf, weil es sind zwei Jungs und die sind laut, die geben Gas den ganzen Abend. Denen macht das Spaß, essen zu gehen, aber sie sind halt laut. Weißt du? Oder wir gehen ja in eine große Kette Pizza essen. Ja, da ist auch immer eine gute Lautstärke und die Pizza kannst du echt gut essen. Ja, das ist okay. Und ansonsten natürlich bei allen Kollegen, die Rang und Namen haben, ist natürlich immer, wenn es die Zeit erlaubt und der Geldbeutel. Mein Lebensziel ist im Moment doch viel die Kinder, viel das Restaurant. Weißt du, ich muss das Rad nicht mehr neu erfinden. Ganz im Gegenteil, ich will sogar nochmal ein bisschen klassischer werden und ein paar alte Klassiker wieder und die Pasteten vielleicht mal nochmal selbst machen und solche Dinge, weißt du.
Wohin geht's denn? Das ist nämlich auch ein gutes Stichwort. Wohin geht's denn dann für dich in der Zukunft, auch mit dem Restaurant Le Comptoir?
Ja, mit dem Restaurant tatsächlich klassisch werden, weißt du, und durch diese Persönlichkeit, die ich habe mit 10, 12 Gästen abends, die ich machen werde, vielleicht auch dem Gast nochmal die Möglichkeit zu geben, was für zwei Personen zu bestellen, ob es ein Rinderfilet Wellington ist, ob es ein Ludemeer oder der Salzkruste ist, weißt du, was für mich auch gut vorbereitbar ist im Morgenbereich und ansonsten klassisch, ich starte immer schon mit meiner Stopfleber, weil ich da, glaube ich, ein echt gutes Rezept für habe und auch dann sagst du deinen Gästen auch schon immer, wer du bist und was ihr heute Abend erwartet, weißt. Und natürlich wird es ein bisschen Kaviar geben und es wird ein bisschen Steinbutt geben und ein bisschen Hummer geben, aber es wird auch ein Onsen-Ei geben, weißt du, wo du einfach auf Spinat setzt und vielleicht eine schöne Hollandaise draufsetzt, weißt du, solche, ja, so von einfach bis klassisch aufwendiger, aber gut vorzubereiten. Also ich habe für mich wirklich diesen Mittelweg versucht zu finden, weißt du. Und es wird auch mal was Frittiertes geben, ja. Schöner Tempura-Teig ausgebacktes Gemüse, bisschen Fisch dazu, bisschen Fisch und Chips, weißt du, solche Bitterballen haben wir zum Beispiel letzten Monat gemacht, so eine holländische Spezialität, Fleischbällchen, wo du einfach eine schöne Saté-Soße dazu machst. Aber dann auch wieder auf der anderen Seite handwerklich ein Eigelb-Ravioli raushauen, weißt du, wo du dann, also eine gute Mischung finden, aber auch meine Fischsuppe, die Tim Melzer ja mal bei Kitchen Impossible nachkochen musste, weißt du, die wird es aber auch nochmal geben, im Menü zumindest. Ja, so dass ich mir das Leben nicht allzu schwer mache.
Ja, also du hast ja auch nichts mehr zu beweisen, du hast ja schon vieles erreicht und man merkt trotzdem, dass die Leidenschaft weiterhin vorhanden ist.
Genau, die Leidenschaft ist da. Bin natürlich wie jeder im Moment aufgrund der letzten 2 Jahre so ein bisschen angefressen, was viele Themen in der Gastronomie angeht. Das höre ich auch von vielen Kollegen, das macht nicht alles gerade Spaß. Ja, da geht's so auch viel um, ja, Zuverlässigkeit des Klientels, weißt du, reservieren, nicht kommen und No-Shows und zu sechst und doch nur zu viert zu sein und Corona natürlich auch bedingte Absagen, ja, wo du keinen Vorwürfe machen kannst, aber boah, ey, die Dienstleistung in Deutschland ist im Moment echt, ist nicht einfacher geworden. Ja. Und wir sind jetzt noch eine Region, wo du nicht sagen kannst, ey, ich fange jetzt an hier mit Vorkasse. Ja, da ziehen die viele Kollegen einfach nicht mit. Dafür ist Saarland zu klein, wenn, dann müssten wir alle in ein Boot. Das frisst dich so ein bisschen an. Gastronomisch ist immer noch das Schönste, was du machen kannst, der Beruf. Ja, wo kriegst du so tolle Feedbacks so schnell? Ich finde es auch nach wie vor, wenn ich in vielen anderen Berufen reinblicke, auch durch die Theke, dass die letzten Jahre viel mitgekriegt habe, so die Ellenbogengesellschaft, ja, die hast du bei uns in so kleinen Restaurants nicht, sondern es ist eher familiär und das ist mir auch mittlerweile wichtig, weißt du. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn es noch möglich wäre, wenn ich noch Möglichkeit sehen würde, Vollgas zu geben, ohne Geldgeber auszukommen, weil das ist nicht meine Welt, ja, das habe ich einmal kurz versucht, das mit dem Typen, den bezeichne ich nach 4 Monaten täglich als Arschloch, das sagst du deinem Geldgeber halt nicht, ja, und das lässt er sich nicht gefallen auf Dauer, also ich kann es nicht. Deswegen, wenn es noch die Möglichkeit gäbe, Vollgas zu geben, sodass die Familie auch noch ihren Platz hätte, würde ich es tun, weißt du, aber das sehe ich nicht im Moment.
Aber so hast du ja trotzdem deinen Weg und dein richtiges Konzept für dein Leben gefunden und ja, mir bleibt eigentlich da nur noch zu sagen, herzlichen Dank für deine Zeit und den spannenden Blick in dein Leben.
Vielen Dank dir. Bis dann. Tschüss.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.